wir sind wieder da.
Die Enkelinnen der Opa, Marlene und
Marie.
Hi.
Hi. Wir haben heute was ganz Tolles vor.
Wir reden nämlich mal wieder über Carmen.
Und abgesehen von der tollen Musik natürlich, gibt es dazu auch eine ziemlich tolle Handlung und auch schon eine super Radioshow.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Wo findet man die denn?
Ah, die findet man im THF-Radio beziehungsweise auf Mixcloud. Die ist da online zu finden und nachzuhören.
Im Archiv, genau. Also, wenn euch das interessiert, nochmal zum Nachhören, um auch noch ein bisschen mehr Musik zu hören, als jetzt in diesem Podcast möglich ist, dann schaut doch da mal gerne vorbei.
Ja, aber bleibt jetzt erstmal hier dran, denn...
Ja, genau, jetzt nicht sofort weggehen.
Genau. Wir haben heute einiges auf dem Programm. Wir haben nämlich nicht nur eine kurze Auffrischung über die Handlung von Carmen, sondern wir haben auch eine Carmen heute hier.
Ja, ihr hört jetzt dieses Mal nicht nur unsere Stimmen im Gespräch miteinander, sondern wir sind zu dritt.
Genau. Wir haben Marlene Gastner als Gästin eingeladen und...
Als Gastnerin.
Ich wusste, da lauert doch irgendwas.
Aber der war gar nicht gut, deswegen habe ich so gezögert.
Ja, ja, nee, aber dafür muss auch Platz sein.
Das stimmt. Und Marlene hat die Rolle der Carmen erarbeitet und genau deswegen wollen wir mit ihr da ein bisschen drüber sprechen, über Carmen als Frau, aber auch ganz handwerklich darüber, wie man sich eigentlich so Rollen in der Oper erarbeitet.
Gerade so Titelrollen und so.
Genau. Aber das erstmal später, denn das Beste kommt zum Schluss. Wir wollen jetzt erstmal wieder die Carmen ein bisschen auffrischen. Mhm. Und ich habe ja die letzte Radiosendung gemacht und da quasi in einer Stunde Carmen erzählt. Mhm. Und ich challenge dich jetzt, dass du das mal versuchst und zwar in einer Minute.
Okay.
Kriegst du hin?
Ja, absolut.
Kriegst du hin. Go, würde ich mal sagen.
Carmen ist eine Oper in 4 Akten von Georges Bizet, also einem Franzosen. Die Uraufführung war am 3. März 1875. Und die Geschichte basiert auf einer Novelle von Prosper Mérimée, auch ein Franzose anscheinend. Eigentlich ist diese Oper formal eine Opera Comique und wurde auch in der Opera Comique in Paris uraufgeführt. Aber durch diese ganze Tragik und Dramatik der Handlung war das ein totaler Bruch mit dieser Operngattung. Dieser Bruch kam auch erstmal nicht gut an und es war eher ein Reinfall, der dann aber ziemlich schnell doch Fahrt aufnahm und sehr, sehr berühmt war. Und bis heute ist Carmen eine der beliebtesten Opern der Welt. Es ist also eine Oper auf Französisch, sie spielt aber in Sevilla, also in Spanien. Carmen ist eine Frau.
What the fuck? Scheiße! Nein! Again! Was habe ich mir gedacht?
Ich fand aber die Information sehr, sehr, sehr hilfreich und sehr interessant.
Ja, ja. Das sind jetzt hier so Almosen. Weißt du? Habe ich einfach verkackt schon wieder. Na toll. Das nächste Mal mache ich One Hour, One Opera.
Ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen einfacher, in einer Stunde die Handlung unterzubringen.
Ich habe nur gesagt, dass es in Spanien passiert.
Und das kam eine Frau.
Ja,
Bis hierhin stimmt's auch schon mal.
Ja, aber guck mal, das ist ja auch die zweite Folge in unserer Reihe Frauenrollen in der Oper. Also so viel Wichtigeres gibt es auch gar nicht zu erzählen eben, über das, Oper, oder?
Das ist eine Frau und genau. Sie spielt in Spanien. Zusatzinformation.
Ja, eben.
Absolut, kann man so abliefern. Wisst ihr jetzt auch auf jeden Fall Bescheid.
Ja.
Ich würde sagen, dann müsst ihr ja jetzt offensichtlich die Radiosendung nochmal nachhören,
ja.
Um jetzt wirklich genau zu wissen, was eigentlich in der Oper
ist. Hier passiert jetzt nichts mehr. Das ist jetzt natürlich blöd.
Wir geben euch hier kurz die Möglichkeit zu pausieren. An dieser Stelle ist ein von Spotify eigenständig von uns jetzt Spotify aufgegeben, ein Pausenknopf eingerichtet. Das ist ganz speziell jetzt in dieser Sekunde könnt ihr auf Pause drücken. Um euch jetzt nochmal die Radiosendung anzuhören. Das wäre super, genau. Wenn ihr das jetzt gehört habt, nachdem ihr euch die Radiosendung angehört habt.
Ja, genau.
So.
Nein, Spaß. Ich mache jetzt einfach weiter. Stoisch und blöd, okay? Ich habe mich ja vorbereitet. Ich habe so viel Information auf meinem Blatt.
Okay, wisst ihr was? Also die Cheater, die jetzt nicht die Radiosendung angehört haben, die können hier weiterhören. Und die anderen hören einfach weiter ab Minute 7,5 oder so. Würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Gut,
ja,
dann gut. Hau mal raus.
Also, es spielt also, wie ich schon gesagt habe, in Spanien. Und Carmen ist auch tatsächlich eine Frau. Das Ganze spielt in ärmlicheren Verhältnissen. Also Carmen ist eine spanische Sinti und eine Frau, die ihre Freiheit über alles stellt und liebt wen und wann sie will. Und sie kommt halt auch sehr, sehr gut an bei den Männern. Sie lernt den Soldaten Don José kennen, der ein Muttersöhnchen ist, also eigentlich ein Typ, der noch nie so richtig Böses gesehen hat, der sich sofort in sie verliebt und fasziniert ist, von dem total in ihrem Bann steht und ihr auch Hals über Kopf in das Vagabundenleben folgt. Das geht allerdings nur kurze Zeit gut, denn Carmen wendet sich von Don José ab und verliebt sich in einen Stierkämpfer, in den stolzen Stierkämpfer Escamillo. Und Don José ist blind vor Eifersucht und bedroht sie durch seine, er ist verzweifelt. Und sie kommen am Ende, weil Carmen nicht von ihrer Liebe zu einem anderen abrückt, an die Grenzen. Und Don José ermordet Carmen am Ende. Ja. Das ist die Geschichte in a nutshell. Es ist also wirklich keine besonders witzige Story, würde ich sagen.
Nee, deswegen ist es auch komisch, dass es Opera Comique ist. Also es gibt schon irgendwie tolle und irgendwie trubelige Szenen und Situationen, so gerade jetzt irgendwie mit ihren Freundinnen oder dann so das Trubeln auf der Straße ganz am Anfang der Oper. Das ist irgendwie schön und witzig und man fühlt sich da irgendwie so leicht, aber es rutscht ganz, ganz schnell in eine ganz schlimme Tragik. Als ich jetzt dir zugehört habe bei der One Minute One Opera, fand ich das ganz interessant. Oder bei der One
Thousand Minutes
Opera fand ich das ganz interessant. Da kommen wir vielleicht auch schon so zum ersten großen Thema, nämlich eben der Frauenrolle an sich. Ich habe tatsächlich, als ich jetzt die Oper für das Radio so zusammengefasst habe und auch als wir haben sie auch zusammen geschaut, wir haben sie live gestreamt, auch als Vorbereitung gemeinsam.
Oh, das war so toll.
Das war richtig toll. Das war eine wahnsinnig gute Inszenierung. Das war unfassbar schön. Das war London.
Ja, London mit Zubin Mehta. Ja,
das ist der Dirigent, der
dirigiert
hat. Genau. Und da hatte ich aber ehrlich gesagt das Gefühl, dass eigentlich so dieses am Ende, es ist gar nicht mehr so wichtig für Carmen selber, dass sie sich in den anderen verliebt hat, sondern dass sie einfach ihre Freiheit beschützt. Und das ist eigentlich irgendwie, dass sie jetzt nicht so eine Frau ist, die jetzt einfach sagt, jetzt bin ich in den verliebt, sondern dass das Prinzip ein größeres ist, nämlich ich bin frei und wenn ich nicht mehr will, dann kannst du mich nicht zwingen, bei dir zu bleiben und ich kann wählen, wen ich will. Deswegen, ich finde es interessant, oder wir können da irgendwie auch natürlich auch mehr drüber diskutieren, weil für mich dieser Escamillo für sie jetzt gar nicht so eine große Liebesrolle gespielt hat, sondern wirklich eigentlich mehr auch so ein Ausweg war, weg von dem anderen Typen, der sie da einschränken will. Und fast schon so mehr Mittel zum Zweck, um einfach irgendwie ihm auch zu zeigen, ich bin frei und ich wähle, wen ich möchte. Und wenn du mir nicht mehr gut tust oder wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr gut für mich, dann gehe ich. Das macht sie, finde ich, auch so toll, weil wenn sie einfach nur so, also in meinen Augen jetzt, wenn sie einfach nur sagt, jetzt liebe ich einen anderen, das das macht sie für mich irgendwie kleiner, als sie sein kann.
Total. Ich finde, an dieser Stelle können wir noch mal kurz anfeuern, dass die HörerInnen sich selber ein Bild von Carmen machen. Und ja, wir bitte. Werden mal einen kleinen, eine Arie von ihr einspielen.
Das geht ins Ohr und bleibt im Kopf drinnen. Mhm. Das verspreche ich euch.
Ja. Und hier, sie spricht ja auch so viel davon, dass sie einfach frei lieben will. Also, dass die Liebe ein freier Vogel ist, der nicht gefangen werden kann. Und vielleicht geht diese Liebe und die Freiheit einfach da mit Hand in Hand. Also, ich gebe dir total recht. Und ich finde es auch, das finde ich das Tolle, dass eben Carmen sich nicht abhängig macht von den Männern, aber sie macht sich doch in gewisser Weise einfach sehr abhängig von ihren Gefühlen.
Von ihrer eigenen Fähigkeit zu lieben,
genau,
so doll zu
lieben. Genau, von der Liebe. Mhm. Und dann bringt sie davon niemand mehr ab. Also dann ist es tatsächlich irgendwie einfach nicht mehr, es ist nicht Escamillo, der, an den sie sich bindet, sondern die Liebe zu ihm, die sie in dem Moment verspürt und einfach nicht davon abrückt und nicht sagt, also niemals sagen würde oder verleugnen würde, was sie im Moment fühlt, selbst wenn sie dafür in den Tod gehen muss.
Ja.
Das ist total verrückt. Und vielleicht ist dieser, vielleicht habe ich das auch deswegen gesagt, weil für Don José ist ja Escamillo der direkte Feind.
Ja.
Und diese Faszination von der Frau, die so frei ist, ist auch schwer, irgendwie ist es schwer erzählbar auch irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist so ein, es ist schnell erzählt, so, es ist mir passiert vielleicht, dass ich geschrieben habe, sie verliebt sich halt in einen anderen. Dann ist klar, da gibt es einen Streit dann.
Ja, aber du hast einen guten Punkt angeschnitten, weil ich glaube, diese Freiheit, wie du sagst, lässt sich entweder darüber erzählen, dass das alle unfassbar schätzen und dass das auch José als Partner an ihr schätzt. Das ist ja aber jetzt erstmal auch in der Zeit, aus der ja auch irgendwie das Ursprungsmaterial kommt, ja auch irgendwie nicht denkbar. Also so offene Beziehungssachen, das kann es nicht sein in dem Moment. Deswegen muss man es vielleicht dann irgendwie so drehen, dass man sagt, diese Freiheit ist dann eben für José einfach eine ganz große Bedrohung und irgendwie schwer auszuhalten. Weil ich glaube, Carmen ist ja mit sich, mit dieser Freiheit eigentlich ist ja gut, fühlt sich ja gut damit. Auch wenn es ist jetzt so einfach gesagt, am Ende wird es ja sehr dramatisch und diese Freiheit kostet sie das Leben. Deswegen so gut ist sie nicht mit ihrer Freiheit. Aber wenn es jetzt die Männer nicht gäbe oder in diesem Moment jetzt irgendwie Don José nicht gäbe, der das nicht aushalten kann, was auch total nachvollziehbar ist in dem Moment, er liebt ja auch sehr doll, dann wäre an der Geschichte nichts Dramatisches, dass man sagt, das ist eine freie Frau. Dann könnte man sagen, oh, das ist revolutionär und das ist cool, weil das ist jetzt vielleicht nicht das typische Frauenbild aus der Zeit und deswegen ist es super, aber dann arbeitet man sich daran nicht ab.
Ja. Ja, du hast total recht.
Aber was wolltest du noch sagen?
Ja, was ich spannend fand, war in der Recherche über diese, über die Novelle, über das Buch von Prosper Mérimée, ist, da ist der Hauptcharakter halt Don José. Also alles, ja, wird mit ihm so aufgezogen.
Ah.
Und da wird auch das, was in der Oper offen bleibt, nämlich am Anfang kommt so ein bisschen vor, irgendwie hat Don José seine Mutter ein bisschen verletzt und kann deswegen auch schon nicht so richtig zurück zu seiner Mutter, irgendwie will er, dass seine Mutter ihm verzeiht und so. Irgendwie ist da irgendwas vorgefallen. Und in der Novelle hat er schon jemanden umgebracht, weil er einen Wutcharakter hat. Also weil er in der Wut hat er jemanden ermordet.
Krass!
Ja, und er hat dann sich irgendwie bewähren müssen, hat also selber irgendwie kriminelle Tendenzen, aber eben auch ein großes Rechtschaffungsbedürfnis, weswegen er dann wieder Soldat wird. Dann, was ich auch interessant fand, war, dass in der Novelle er dann mitgeht, also mit den Sinti und Roma, mit den Carmen eben so durch die Lande zieht und dort den Häuptling oder keine Ahnung, den Anführer auch umbringt, weil das nämlich Carmens Mann ist. Das heißt, Carmen, also so offene Beziehung, ist gar nicht so weit weg von dieser Figur Carmen.
Ach, Wahnsinn.
Ja, das ist in der Oper einfach nicht, weil da weniger, es ist einfach irgendwie so runtergebrochen auf ein paar einzelne Charaktere.
Ja, der Mann in dem Sinne von Carmen, der kommt ja überhaupt nicht vor. Also diese Rolle existiert ja nicht so richtig in der Oper. Ey, das ist interessant, mega spannend.
Ja. Ist mir jetzt auch eingefallen, als du von offener Beziehung redetest.
Ja.
Weil da passiert es eben so mehr, dass man irgendwie merkt, dieser Don José ist einfach ein gebrochener Charakter, der irgendwie versucht und irgendwie ein Opfer seines Lebens ist und dann immer ausrastet und irgendwelche Leute ermordet. Eben dann am Ende auch seine liebe Carmen.
Das macht ihn natürlich, also in der Oper, wenn man jetzt all das nicht weiß, was ich jetzt bis vor ein paar Sekunden nicht wusste, also vielen Dank für diesen Wissenszugewinn, dann ist der viel verlorener und auch viel naiver und auch viel ungefährlicher, als er es dann ja irgendwie aus dem Ursprungstext her ist.
Total.
Weil man weiß ja in der Oper, okay, irgendwas ist mit der Mutter vorgefallen. Mhm. So, die ist irgendwie, die sagt, ach, ich verzeih dir, und er schämt sich aber trotzdem voll. Aber man weiß nie, was passiert. Nie. Mhm. Es wird nie angedeutet, gar nichts. Und man sieht ihn nicht gewalttätig werden bis zu dem Zeitpunkt, dass er Carmen umbringt. Und das dreht natürlich diesen Charakter auch irgendwie nochmal sehr in eine andere Richtung. Wobei man dann natürlich auch sagen kann, es hat vielleicht auch natürlich einen klaren Grund, warum Bizet, als er sich die Novelle durchgelesen hat und sich dann gedacht hat, oh geil, da schreibe ich eine Oper drüber. Er hat die Oper ja nicht Don José genannt. Also er hat ja ganz bewusst den Hauptcharakter irgendwie geschiftet. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, da auch, ich meine, wir können ihn jetzt leider nicht mehr fragen. Und wir sind jetzt auch keine Musikwissenschaftlerinnen, die jetzt richtig krass jetzt hier recherchieren können und irgendwelche Briefe von Bizet gelesen haben. Wir können jetzt nur uns so unsere eigenen Gedanken drüber machen und das irgendwie einfach nur irgendwie anerkennen und vielleicht irgendwie auch wertschätzen, dass der da irgendwie sich gesagt hat, ah geil, das ist eine gute Geschichte, aber ich will, dass der Hauptcharakter, also der Dreh- und Angelpunkt, und das ist in der Oper extrem so, dass das die Frau ist, die da irgendwie diesen Typen dann so durcheinander bringt.
Ja, das ist schon richtig spannend.
Ich finde, auch hier ist Don José, auch wenn jetzt vielleicht diese aus dieser Vorlage viel weggekürzt ist, auch ein ganz, ganz, ganz spannender Charakter. Und tatsächlich, wir kommen ja jetzt auch gleich nochmal dazu, es gibt ja noch eine zweite Frau in dieser Oper, diese beiden Frauenrollen auch miteinander zu vergleichen und zu sehen, wie die sich so spiegeln. Ich finde, alles in allem ist die Charakterbeschreibung oder der Charakterbau dieser Figuren so gut gelungen und so realistisch. Und das sind wirklich Figuren, weil das sich um so archaische Themen dreht, wie Liebe und wie, also auch so eine Liebe, die so verbrennt, geht es einem noch so nah und ist das so nachvollziehbar? Und auch, und auch irgendwie die Charaktere, man kann ja Liebesgeschichten auch mit ganz blöden, lahmen Charakteren erzählen, aber da ist das alles irgendwie extrem empathisch.
Und die haben auch gemacht. So extreme Profile. Also alle diese Charaktere sind so unterschiedlich, haben auch so viel unterschiedliche Musik. Und trotzdem ist das so in einem Guss. Also ich finde, das hat schon das verdient, die Berühmtheit.
Die Beliebtheit, absolut.
Ja. Ich finde auch, dass José in der Oper, also eigentlich ist er ja so der Arm, man hat so ein bisschen das Gefühl, so, geh da nicht mit.
Er gerät da so rein.
Genau. Mhm. Und das finde ich spannend, weil klar, Bizet hatte auch den Auftrag, oder er wollte ja Opera Comique machen, dann aber war er so revolutionär und hat halt eben diesen tragischen Plot gewählt und es auch musikalisch extrem tragisch gemacht und dramatisch. So, dass es auch wirklich, also meiner Empfindung nach, wirklich keine Längen hat und extrem spannend ist. Also wir hatten ja in der letzten Folge, wo es um Freischütz ging, einmal etabliert, dass es in der Oper oft zwei konträre Frauenfiguren gibt. Und das haben wir hier auch. Und zwar haben wir einmal eben Carmen, die liebt und frei ist und ja, so der Gesellschaft irgendwie auch entsagt, keine Heimat so hat, oder ihre Heimat ist eben das Vagabundentum, und da kommt man auch schnell zu so Milieuromantik, Sinti und Roma, da ist auch nochmal ein riesiges Themenfeld, was man da aufmachen kann.
Mhm.
Und da im Gegensatz zu gibt es Michaela, die ich jetzt in der kurzen Zusammenfassung gar nicht erwähnt habe, weil sie nämlich auch ziemlich abstinkt gegen Carmen, super schöne Musik hat, aber eben alles das verkörpert, was man damals im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert einfach für ein Frauenbild hatte. Nämlich eine wirklich brave, sie ist auch extrem jung, also 17 Jahre, von der Mutter geschickt und geliebt, also von Don Josés Mutter geschickt und geliebt. Eigentlich die perfekte Schwiegertochter.
Ja, brav, zurückhaltend, ganz süß.
Gläubig, sehr gläubig.
Ja. Also auch pflichtbewusst und kümmert sich, hat ganz, ganz viel Empathie, ist irgendwie immer da. Und auch das ist so reizvoll, weil man diese Frau mit Don José zusammen ganz am Anfang sieht und man denkt sich so, ja, das Stück könnte vorbei sein, wenn Don José jetzt sagt, ja, ach, Michaela, das ist irgendwie ganz toll und ich finde dich auch richtig toll und ich liebe dich richtig doll.
Michaela ist die erste, die man sieht in dieser
Michaela
Oper.
Michaela ist die allererste, die man sieht.
Das heißt, eigentlich meine Theorie ist, dadurch etabliert sich ein Gesellschaftsbild. Man sieht so, aha, das ist das, wo Don José herkommt. Und dann fällt es in diese faszinierende Welt mit Carmen hinein.
Ja.
Und am Ende...
Und das macht es dann auch so toll verständlich, warum dann Don José, der ja irgendwie merkt, der findet Michaela super nett. Also sie ist wirklich, wenn wir das jetzt einfach, wir können es ganz klar abkürzen, die ist einfach voll in der Friendzone.
Ja.
So, der findet die richtig süß und richtig nett und ist auch voll dankbar, aber da ist halt nichts. Da ist halt kein Reiz. Und das macht auch diesen Charakter so nachvollziehbar, dass dann auf einmal so eine Carmen kommt, der er sich auch erst entziehen will. Also die ist ihm auch erstmal so, okay, nee, erstmal zu viel.
Mhm.
Und dann, dass das so gegen das geht, was er kennt, und dass deswegen die Faszination und dann vielleicht auch der Wahn, der danach, dieser Liebeswahn, der da ausgelöst wird, so groß sein kann.
Mhm.
Also das ist irgendwie ein so großartiger Aufbau, weil wenn das irgendwie einfach nur, ja, so ein Ding wäre, die finde ich irgendwie sexy und irgendwie heiß, dann würde es am Ende keinen Sinn machen, dass er sie umbringt.
Mhm.
Und deswegen ist es so toll, dass dieser große Fall von, oder dieser große diese großen Unterschiede zwischen Michaela und Carmen so toll rausgearbeitet werden, dass man das Ende wirklich, dass man da mitfühlt. Also ich erinnere mich nur noch dran, als wir das geguckt haben. Und wir waren ja nicht wirklich in der Oper. Also das ist ja nochmal ein riesiger Unterschied, wenn man da wirklich selber live drin sitzt. Und wir saßen jetzt mal nur auf der Couch. Aber dieses Ende nimmt einen wirklich mit, weil es einfach empathisch und gefühlsmäßig so gut aufgebaut ist und so Sinn macht, dass man da so mit drin ist. Und selbst, wir wussten ja, wir haben ja die Oper vorher auch schon gesehen, wir wussten, der wird die umbringen.
Mhm.
Das war ja klar.
Mhm.
Und trotzdem fiebert man so mit und hofft bis zum letzten Ende, dass es vielleicht noch anders wird und dass es sich irgendwie auflöst. Und genau dann ist Oper großartig, weil das ist ja so ein bisschen die Krux, auch generell an der Oper, dass wir ja oft Sachen spielen, wo man dann eigentlich ja die Handlung schon vorher kennt. Oder ja, irgendwie, weil Opern ja auch immer wiederholt werden. Also wir spielen alte Handlungen und im besten oder ja vielleicht auch schlimmsten Fall weißt du halt schon die Handlung, wenn bevor du überhaupt das Opernhaus betrittst. Und dann, wenn es dann aber eine geile Handlung ist, wenn die Musik toll ist, wenn die Inszenierung gut ist, dann ist man auch gefesselt. Und das passiert bei Carmen eben. Ja. Wenn man es kennt, aber auch wenn man es noch nicht kennt.
Ja.
Und das macht es so toll.
Ja. Und es ist auch sehr unterschiedlich, einfach der Gegensatz zu dem Freischütz. Also irgendwie, oder vielleicht nicht der Gegensatz, aber es ist so einfach anders, diese Oper. Für mich im Gefühl jedenfalls, weil die Übersetzungsarbeit, die ich machen muss, sehr viel geringer ist, weil ich mit all diesen Charakteren so sehr mitfühlen kann und an keiner Stelle irgendwie denke, oh, jetzt komm doch mal aus dem Knick oder so. Selbst bei Michaela, der man noch am ehesten unterstellen kann, dass sie
langweilig,
ja, ist. Langweilig ist und irgendwie, ja, die geht in Gefahrensituationen und die redet sich selber Mut zu oder sie ist, sie
die macht auch eine Entwicklung
Platz
durch.
Ja, ja, total. Und das ist irgendwie, und sie ist auch so, so menschlich. Alle diese Personen sind einfach Menschen. Das ist toll. Und vielleicht, ich bin halt auch einfach Fan von Verismo, wie man es dann so nennt. Das ist halt so, Verismo, ist, dieses Stück kann auch, ist so ein Vorläufer des Verismus. Verismo bedeutet, dass es so, ist so realitätsnahe Oper. Das ist vielleicht ein bisschen sehr runtergebrochen, aber viel mehr weiß ich es auch noch nicht, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass La Bohème zum Beispiel auch zum Verismo gehört.
Ja.
Oder
ja, und man kann es total mitfühlen, obwohl, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, der vielleicht auch ein bisschen kritischer auch ist. Wir haben jetzt die Oper so in den Himmel gelobt und das soll auch so bleiben, weil die ist total toll. Und man kann sich eben mit diesen Leuten total irgendwie verbunden fühlen und total sympathisieren, obwohl wir in einem Setting spielen, was so ein bisschen problematisch ist, einfach weil Bizet, der ja die Musik dazu geschrieben hat, der hat einfach nur die Novelle gelesen und war selber nie in Spanien. Auch also die gesamte Musik ist das Spanien, was er sich vorgestellt hat. Also du hast irgendwie dieses schöne Wort Milieuromantik benutzt und das ist auch total das. Auch so die Darstellung von Sinti und Roma ist auch alles irgendwie sehr so aus dem eigenen so Stereotyp herausgewählt. Ja. Und du hast ja so ein bisschen recherchiert eben zu der Novelle, der Autor selber.
Der war in Spanien und ist aber selber eben auch
Franzose.
Ja, aristokratischer Franzose.
Ja. Und das ist was, das gehört erwähnt, einfach weil dieses Setting irgendwie, weil die das Setting einfach in so ein romantisiertes Spanien gepackt haben.
Auch die Musik ist voll von Sachen, also Kastagnetten sind da, es ist viel
Flamenco-Tanz
und viel so, ja, rhythmische Elemente.
Was total schön ist.
Ja, es ist toll.
Wahnsinnig toll. Und trotzdem sind wir jetzt einfach in einem Zeitalter, in dem das einfach auch angesprochen gehört, wenn solche Sachen eben so, ich weiß nicht, ob man wirklich schon Cultural Appropriation dazu sagen kann. Das fände ich jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, ich für meinen eigenen Geschmack. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig zu sagen, die haben das in ein Setting gehoben, was jetzt nicht ihr eigenes war. Einfach um dem so ein bisschen irgendwie ein Thema zu geben und so einen kleinen Flavor zu geben. Aber trotzdem ist ja die Geschichte ganz, ganz wahrhaftig und ganz ernst zu nehmen und funktioniert, egal in welchem Setting. Und das Setting macht natürlich jetzt, dass die Musik irgendwie so spanisch angehaucht ist, dass man auch sehr viele so Gassenhauer hat. Aber ich muss sagen, ich finde es für mich, ich kann es einordnen als total okay, weil einfach der Rest so total gut ist und das jetzt auch nicht benutzt wird, einfach nur als so ein Abziehbild. Also wir können da ja auch noch mal so ein bisschen drüber sprechen, auch gerade mit den Sinti- und Roma-Sachen. Natürlich ist das alles sehr stereotypisch. Also die Frauen, also Carmen und ihre Freundin, legen sich irgendwann die Karten. Und auch alle sind verstrickt in Verbrechen und in so ein bisschen kriminelle Strukturen.
Und es ist ja auch kein Wunder, dass eben Carmen so offen ist mit ihrer Liebe, wenn sie sowieso offenherzig ist. Und dieses Gefühl von der rassigen Frau, Stereotyp von der rassigen Frau, erfüllt sie natürlich in dem Falle dann auch.
Genau, das ist schon da. Das muss man irgendwie, ich würde auch sagen, ganz klar outpointen und wirklich sagen, okay, wir sind hier auch so ein bisschen in Schablonen drin.
Ja, auf jeden Fall.
ja, aber...
Ja, ich glaube, wir können es offen lassen.
Eben, wir können es einfach nur, wir pointen es out.
Ja, genau, weil wir sind auch nicht, was sollen wir da sagen? Also ja. ich genieße diese Musik extrem und ich finde die Rhythmen toll und ich freue mich auch über Kastagnetten. Aber ich kann total verstehen, dass man sich da in einem Diskurs einfach nochmal drüber unterhalten sollte, wie die weißen Menschen damals einfach sich Sachen angeeignet haben, weil sie die gerne auf der Bühne sehen. Und ob das gut ist oder schlecht oder wie man das heute einordnet, finde ich sehr, sehr spannend und diskutierenswert.
Ja, und das ist dann auch eine tolle Aufgabe für RegisseurInnen.
Ja.
Und DramaturgInnen,
ja.
Weil das ganz genau das Arbeitsfeld ist.
Mhm.
Und da sich gute Inszenierungen auszudenken, die das irgendwie den Grundtenor natürlich irgendwie tragen, aber trotzdem sich auch damit auseinandersetzen, das ist ganz spannend und ganz toll. Und da sind auch coole Sachen auch schon gemacht worden und werden hoffentlich auch noch weitergemacht.
Ja, und jetzt würde ich doch mal kommen zu einem Einzelfall.
Ja.
Nämlich haben wir doch eine tolle Gästin.
Ganz die genau, uns die kann erwartet. Uns ja auch ganz, ganz viel noch dazu sagen.
Genau.
Ich bin schon richtig gespannt.
Und ich bin sehr gespannt auf die Carmen, die sie verkörpert hat. Weil wirklich, wie du eben gesagt hast, das ist ja auch sehr abhängig einfach davon, welchen Blickwinkel man wählt. Und wir haben jetzt die eine Fassung gesehen. Wir haben vielleicht auch schon, also ich habe schon andere auch gesehen. Ich habe
ja,
schon
ich
ein paar
auch.
Inszenierungen von Carmen gesehen. Aber trotzdem ist mein Blick darauf natürlich meiner. Und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, jetzt den Blick von der anderen Marlene
Marlene
zu sehen.
Gessner.
Hallo Marlene.
Hello, hello.
Hallo. Wir freuen uns richtig doll, dass du da bist. Du bist unser erster Live-Gast hier. Das ist wirklich toll.
Ich bin ganz schön aufgeregt.
Das
ja, wäre ich an deiner Stelle. Also ich finde schon. Solltest du sein.
Ja, ein bisschen Aufregung schadet nicht.
Ja, ich finde, das ist sehr wichtig.
Wir sind ja auch einfach schon eine gewisse Autorität hier.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und da sollte man auf jeden Fall sehr aufgeregt sein.
Ja, aber nach der Vorlage von der halben Stunde jetzt, da muss ich jetzt liefern.
Genau. Liefer doch mal Informationen zu dir erstmal.
Boah, okay, einfach so Shoot oder was?
Jawohl.
Also ich bin Marlene, ich bin Mezzo. Ich bin in Weimar jetzt seit letzten August im Ensemble und bin überglücklich da. Zum Glück durften wir jetzt auch proben und ich durfte jetzt die Carmen machen.
Yes!
Und
richtig ja, genau.
Cool.
Und war das live oder nicht?
Nee, leider war es so eine interne Voraufführung und ich war an dem Tag tatsächlich krank.
Oh.
Meine Kollegin hat es dann für mich gemacht. Aber die echte Premiere kommt ja noch hoffentlich.
Ja.
Im Herbst wahrscheinlich, je nach Corona natürlich. Ich schätze mal so Ende September, Anfang Oktober.
Mhm.
Die sind gerade am Basteln noch, wie das alles sein kann. Aber jetzt habe ich noch nichts zu meiner Person erzählt, ne? Was braucht ihr denn da?
Du kannst ja mal so erzählen, wo du studiert hast und wie du zum Gesang gekommen bist.
Also ich lasse mal die ganze, mein Haus, mein Auto, mein Pferd Sachen lasse ich jetzt mal weg.
Mhm.
Ich komme aus Augsburg. Ich habe erstmal Gesangspädagogik studiert in Wiesbaden und davor eine Ausbildung zur Laienchorleiterin gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich noch Master Oper gemacht in Hannover.
Mhm.
Dann war ich im Opernstudio
cool.
In Hannover. Ein Jahr dort im Ensemble, ein Jahr freiberuflich und jetzt bin ich in Weimar. Ja, ich wollte schon immer eigentlich was mit Musik machen und habe ganz früh Klavier gelernt und dachte auch, ich mache das mit Klavier. Aber Singen war immer schon irgendwie in meinem Leben, aber eher so mit einem selbstgebastelten Mikro vorm Spiegel und weiß ich nicht, Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera nachsingen, so ein Kram. Ich habe zum 18. Geburtstag, glaube ich, von meiner Mama Gesangsstunden geschenkt bekommen. Und dann habe ich das mal ausprobiert und dann meinte die Lehrerin damals, das war eine Opernsängerin, eine uralte, und die hat gesagt, sie müssen Opernsängerin werden.
Oh.
Und ich habe gesagt, wie? Und dann hat sie mir irgendwie eine Arie gegeben, ich glaube es war Cherubino oder so, und ein Lied von Schumann, die Lotusblume.
Ah, oh, die habe ich gesungen zu meinem Abschluss.
Und dann habe ich das probiert und dachte so, okay, warum nicht? Und das hat mir gleich gefallen. Also ich habe beim Klavier natürlich mich sehr viel mit klassischer Musik auseinandergesetzt, aber mit Oper an sich noch nie. Und dann war ich im Theater Augsburg in einer Führung, also im Opernhaus, und habe alles so, den Fundus und den Keller und unter der Bühne, hinter der Bühne, alles gesehen. Mhm. Und ich war so begeistert und habe gedacht, das ist es. Und
oh, schön.
Ja, dann war ich einfach, wo ich diese Chorleiterausbildung gemacht habe, da hat man, das ist eigentlich wie so ein kleines Musikvorstudium, also da hat man auch ein Hauptfach und ein bisschen Musiktheorie und so. Da gab es so einen Infotag und da habe ich dann einfach vorgesungen. Also ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt quasi eine Woche gefühlt klassischen Gesangsunterricht. Und dann meinte die Lehrerin, ja, sie haben eine super Stimme und so, aber können quasi noch nichts. Wollen Sie nicht mal zu dieser Lehrerin gehen bis zur Aufnahmeprüfung? Und dann hat sie mir von einer anderen Lehrerin eine Nummer gegeben und bei der hatte ich dann ein halbes Jahr Unterricht bis zur Aufnahmeprüfung. Seitdem habe ich Glück, dass es irgendwie immer weiterging. Mhm.
So weit dann bis zur Carmen im Prinzip ist
ja
es der Weg gekommen.
Tatsächlich ist die Segidia, habe ich auch für mein Erststudium in Wiesbaden in der Aufnahmeprüfung tatsächlich gesungen.
Es ist Full Circle Moment.
Ja, also
aber,
wirklich.
Aber wirklich. Das ist ja richtig geil. Würdest du tatsächlich sagen, dass, also jetzt für dich, dass die Carmen so die geilste, größte Mezzopartie ist? Oder, also ist es so ein Meilenstein oder gibt es da noch viel, viel mehr, was du weiter erkunden willst? Das ist eigentlich eine dumme Frage, weil natürlich, aber ich will eigentlich hören, dass du sagst, Carmen ist voll geil.
Also Carmen steht definitiv, wenn man so einen Zettel hat, wo so 10 Sachen draufstehen, die man unbedingt mal machen will, dann ist Carmen auf jeden Fall drauf.
Bei mir auch. Weil ich Sopran bin. Schade.
Aber es wird ja auch manchmal mit dem Sopran besetzt. Echt, also im Prinzip, ja, also Carmen ist definitiv auf dem Zettel und hat mich seit jeher immer irgendwie fasziniert. Es ist auch so, wenn du als Mezzo irgendwie dunkle Haare hast und ein halbwegs dunkler Typ bist, dann ist eigentlich das Erste, was Leute mit dir assoziieren, ach, Carmen,
ja,
du könntest auch mal Carmen singen. Ja, das heißt, ich habe schon auf jeglicher Mucke die Carmen-Arien rauf und runter gesungen.
Carmen ist ja so eine Faszinationsrolle. Wie war das, als du angefangen hast? Du wusstest, okay, du wirst Carmen singen. Wie bist du damit umgegangen? Warst du da aufgeregt? Hast du dich gefreut? Hattest du schon ein totales Bild von Carmen, die du sein willst? Oder wie viel musstest du dich da vorbereiten?
Also erstmal habe ich mich mega gefreut. Also es gibt ja viele Sachen, finde ich, die einem auch Angst machen können. Oder ich bin eher so ein Typ, der viel Respekt vor Partien und Arien und Musik hat und so, weil ich das besonders gut machen will oder dem Stil entsprechend. Und bei Carmen habe ich auch Respekt, aber das ist wirklich was, wo ich behaupten würde, das passt wie der berühmte Arsch auf den Eimer. So, oder andersrum. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Respekt und das ist meine erste, im professionellen Kontext, meine erste große Partie. Und das ist wirklich eine Mammutpartie. Also sie ist eigentlich immer auf der Bühne. Mhm. Und man hat ja auch die Dialoge. Die haben wir jetzt hier auf Deutsch gemacht in Weimar.
Gut.
Aber trotzdem hat man immer diesen Wechsel aus Sprechen und Singen. Und die Partie erfordert unglaublich viele verschiedene, also jetzt rein gesangstechnisch, musikalisch, verschiedene Facetten. Mhm. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also dieses rein musikalische Vorbereiten, das fing schon ganz früh an. Den Klavierauszug habe ich mir vielleicht vor 10 Jahren gekauft. Ich war wie süchtig nach dieser Oper. Also ich habe wirklich, glaube ich, alles, was es auf DVD davon gibt, gesehen. Ich glaube auch alle CDs, die auf Spotify sind, davon kenne ich. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich habe die Novelle auch damals gelesen. Und jetzt nochmal als Vorbereitung und mich allgemein einfach mit der Werkgeschichte und so einem Kram beschäftigt. Das heißt, irgendwie die Rolle an sich begleitet mich. Und als ich gehört habe hier, das kommt und es kommt für mich, war ich total glücklich. Aber ich dachte mir auch, okay, du musst da trotzdem ranklotzen. Also ich hatte das auch in Hannover als Master quasi, mussten wir für unseren Abschluss 6 Partien einstudieren. 2 große, 2 kleine und 2 mittlere. Und eine meiner großen Partien war Carmen.
Das heißt, du hast die schon erarbeitet. Das ist ja auch die Krux bei so schon oft gemachten Sachen oder so beliebten Opern, dass man einfach schon so viele Inspirationen und Quellen und Sachen kennt und gesehen hat, dass man da vielleicht länger braucht, um sein eigenes da drin zu finden. Wie war dieser Weg da, wenn du das schon so lange kanntest? Hat sich die Carmen verändert und wie war die Arbeit damit?
Ja, total. Also ich meine, es gibt ja irgendwie so die plumpe Phase des reinen Töne-Lernens, die quasi noch nicht so besonders viel mit Kunst zu tun hat. Oder die technische Phase, wo man sich wirklich auf welchen Ton nehme ich in die Bruststimme, welchen nicht, so plumpen Kram konzentriert. Wobei ich jetzt irgendwie sagen muss, hätte man sich auch alles sparen können, weil sich das dann entweder aus dem Szenischen, aus dem Emotionalen oder aus dem Bühnenkontext ergibt. Nicht alles sparen, aber ich habe gemerkt, dass ich mich da auf der musikalischen Ebene eigentlich fast ein bisschen zu sehr verkopft habe. Ich habe viel halt über diese Figuren nachgedacht. Was du auch schon gesagt hattest, Marlene, du warst es, glaube ich, man kann ja mit all diesen Figuren total was anfangen. Also das hat auch immer unser toller Regisseur Jan Neumann gesagt, jede Figur in Carmen ist irgendwie in jedem Menschen zu einem Stück weit vorhanden. Also wir können irgendwie José verstehen, wir können Micaela verstehen, wir können Carmen verstehen und wir haben alle Teile, die so denken, so fühlen und so sind. Und zum Beispiel der Regisseur jetzt hier hat wirklich diese zwei Welten. Josés Welt, wo Micaela dazugehört und die Soldaten und
die Mutter.
Genau, und so eine gewisse Bürgerlichkeit und so im Vergleich zu Carmens Welt mit den Sinti und Romnia, was er aber jetzt nicht, also wir haben das nicht folkloristisch sozusagen inszeniert, nur so ein bisschen im ersten Akt angedeutet, sondern es geht eher um eine konventionelle Welt und eine freigeistige Welt. Carmens Welt sind Menschen aller Couleur, von Hippies über Freaks, über Transsexuelle, über Studenten, über Intellektuelle. Und Josés Welt ist halt dann die brave Welt. Und das haben wir ja alles in uns. Also er meinte immer, einerseits wünscht man sich irgendwie ein Einfamilienhaus und einen Hund und ein Auto und andererseits möchte man auf Partys gehen und mit 50 Leuten rumknutschen oder so. Und das ist in jedem drin. Diese beiden Typen oder Emotionswelten verkörpern diese beiden Figuren.
Wenn das dann so geteilt war in die konventionelle und die unkonventionelle Welt, macht das so ein bisschen den Anschein, als wäre die Geschichte erzählt auch an José.
Ja, wie du auch schon gesagt hast, ne, die Novelle behandelt ja eigentlich sein Leben. Und er trifft auf Carmen und die verändert alles oder noch mehr. Ich habe immer gedacht, auch ohne die Novelle, als ich die Novelle noch gar nicht kannte, eigentlich geht die Oper um José, weil er ist die einzige Figur aus meiner Sicht, die sich verändert, die sich entwickelt. Weil Carmen ist eigentlich von vornherein so, wie sie auch ganz am Ende ist. Theoretisch könnte nach der Habanera die Oper aus sein, weil, das ist uns wirklich aufgefallen in dem ganzen Prozess, Carmen sagt eigentlich fast, also mindestens in 5, 6 Stücken und Abschnitten, wie sie das macht mit der Liebe. Und kein Mann hört ihr zu. Kein José, Escamillo ist selbstverliebt oder vielleicht genauso wie Carmen, vielleicht funktioniert es deswegen zwischen den beiden. Und es ist auch nicht so eine wichtige Figur, es ist einfach...
Ja, das hatte Maria auch gesagt, ja.
Ja, das würde mich mal interessieren. Wie war deine Carmen und die Beziehung zu Escamillo? Wie siehst du das? Ist das wirklich eine Liebe, die sie da braucht? Oder ist das im Prinzip eigentlich, ist das Projektion?
Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Carmen irgendwie besonders berechnend ist oder mit Leuten spielt. Sondern ich glaube tatsächlich, dass sie ist auch ernsthaft in José verliebt. Es ist nicht lange, weil sie merkt, dass es nicht funktioniert, aber es ist nicht nur der Nächstbeste, der halt in der Disco rumstand oder so.
Das merkt man ja auch in diesem Moment, wo sie dann für ihn tanzt und ja, und er ja dann irgendwie wieder dann weg will, weil die Glocke dann da oder irgendwie, ja, er muss halt wieder los zur Arbeit.
Genau,
da,
ja.
In die Kaserne. Und da habe ich auch das Gefühl, da ist sie ja wirklich ernsthaft irgendwie verletzt, dass er da seine Prioritäten so setzt, wie er sie setzt. Und ich glaube, das tut ihr wirklich weh, weil sie ihn wirklich dann gerne bei sich hat. Ich glaube auch, dass sie da ernsthaft drin ist. Und dann aber, naja, kann man sagen, gesunderweise merkt, dass es nicht funktioniert.
Ich glaube, dass die aus so zwei verschiedenen Welten kommen, dass es wirklich eine krasse Arbeit wäre, das zusammenzubringen. Und ich glaube, dass er sie nicht versteht. Und er ist fasziniert von der Art, wie sie lebt. Und sie kann vielleicht dieses Verpflichtungsgefühl nicht verstehen, was er empfindet gegenüber seinem Soldatentum zum Beispiel. Und der Escamillo, ja, ich glaube, der ist halt mehr so wie sie. Vielleicht war sie sogar mehr in José verliebt, das kann ich nicht wissen, aber mit ihm könnte das funktionieren.
Ja.
Ja.
Carmen, ich meine, man kennt sie, dieses faszinierendes Idol, femme fatale, irgendwie ist das so ein Typus. Wie hast du da gearbeitet? Hast du das versucht aufzubrechen? Habt ihr das versucht aufzubrechen?
Also das weiß ich nicht, ob das gelungen ist. Was ich nicht so mag, ist dieses plump-erotische, sag ich mal.
Hattest du Strapse an?
Wir hatten tatsächlich eine Probe, wo das so war, aber letztlich habe ich im ersten Akt, der ist bei uns so angelegt, dass es noch halbwegs traditionell ist. Wenn man die Musik der Oper betrachtet, entwickelt die sich ja von einem, wie so eine Art Singspiel. Und im vierten Akt ist es dann wirklich große Oper mit einem Dialog, der auskomponiert ist quasi. Also es entwickelt sich quasi von einer ganz kleinen Form über den zweiten Akt, der insgesamt Buffo-mäßig angelegt ist. Dritter Akt wird dramatischer und vierter Akt ist wirklich dann große Oper, großes Finale, bam, bam. Und die Bühne, Kostüm war so angelegt, dass der erste Akt relativ traditionell ist, also mit Rot, Schwarz und traditioneller Marktplatz von Sevilla, wie man sich das so vorstellen würde. Allerdings war die Carmen einfach in einer schwarzen Hose und einem weißen Oberteil. Carmen war von vornherein vor allem klar. Und ich fand das total spannend, weil wir haben mit der Kostümbildnerin auch verschiedene Kostüme probiert. Also einmal gab es wirklich diese quasi wie Negligé- und Straps-Version. Und da haben wir aber alle irgendwie gemerkt, das funktioniert nicht. Also ich glaube, Carmen braucht das nicht. Carmen muss auch nicht schön in unserem konventionellen Sinne sein. Carmen könnte auch einen Kartoffelsack anhaben und sich wochenlang nicht duschen. Carmen könnte auch Achselhaare haben, zum Beispiel habe ich mir überlegt.
Mir hat sich gerade die Frage gestellt, ist deine Carmen glücklich?
Glücklich, wow, das ist ein Wort, was ich gar nicht mit dieser Partie in Verbindung bringen würde. Was sie auf jeden Fall ist, sie weiß, was sie will. Und das bringt ihr eine gewisse Freiheit. Vielleicht ist der einzige Zweifelmoment tatsächlich da, wo José da ist, sie für ihn tanzt, dann wird es ja unterbrochen. Und sie flippt dann ein bisschen aus. Also, und dann gibt es aber nochmal der zweite Teil dieses großen Duetts sozusagen, gibt es nochmal einen Raum für ihn. Also sie gibt ihm quasi nochmal auf eine ganz andere Art, sie sagt ihm ja irgendwie, schau, wenn du mitkommst, dann wird unser Leben so sein. Wir werden auf einem Pferd da und da hinreiten und wenn du mich wirklich liebst, dann bla bla. Und das ist, glaube ich, der einzige Moment, wo sie sagt, hey, ich glaube es zwar nicht, weil er hat so und so reagiert, aber vielleicht gibt es da noch eine Chance. Ob sie glücklich ist, sie ist auf jeden Fall klar mit sich und das bringt schon eine gewisse Zufriedenheit mit sich, würde ich sagen.
Ja, ich fand das irgendwie sehr schön, wie du das gesagt hast, weil sie, du hast schon recht, sie macht jetzt nicht so eine Entwicklung durch. Hattest du das Gefühl, dass sie vielleicht auch so ein bisschen in ihrem eigenen Ideal gefangen ist? Als ich das in Vorbereitung zusammen mit Marlene geschaut habe, auch einen Livestream, und dann dieses Finale kam und wenn diese Szene anfängt und ihre Freundin ihr noch sagt, du, der ist da, geh lieber weg, das wird gefährlich. Und sie sagt, nein. Und auch dann noch ganz am Ende, wenn sie ja irgendwie wirklich sieht, der ist aggressiv, der ist jetzt gerade zu allem bereit, der sieht nur noch rot, auch dann nicht ein einziges Mal von diesem eigenen Ideal abzuweichen, um das eigene Leben zu retten. Also ich saß da und man weiß ja, wie es ausgeht, weiß man ja, aber ich saß da und dachte so, mach's nicht, mach was anderes, geh einfach weg oder sag, ja, beruhig dich kurz, wir kommen schon zusammen.
Ich glaube, Carmen ist halt sich schon bewusst, sie stellt sich Situationen, sie ist ja wahnsinnig mutig und sagt, okay, es ist jetzt so, ich muss mich mit diesem Menschen konfrontieren. Sie weicht dieser Situation nicht aus. Sie flieht nicht. Also es gibt ja auch so Interpretationen, dass sie sich den Tod wünscht, dass sie ins Messer rennt, was auch immer. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Sie sagt ja irgendwann, dann schlag mich halt tot oder lass mich einfach vorbei. Wenn ihr euch an das Duett erinnert, im Finale, sie sagt eigentlich immer dasselbe auf eine andere Art. Sie sagt, es ist jetzt vorbei, lass mich. Sie sagt es mal eher milde, mal richtig hart. Und er hat eigentlich, ist es auch interessant komponiert, weil sie hat eigentlich fast immer nur so Sätze und er hat viel längere Teile, fast schon kleine Mini-Arien. Und er sagt immer wieder, versucht er sie auf eine andere Art und Weise reinzuholen und er hört ihr wieder nicht zu. Sie hat in der Habanera schon erklärt, wie sie das alles macht und am Ende hörte er wieder nicht zu. Carmen ist also nur konsequent und ich finde, das hat eine wahnsinnige Kraft und Stärke, aber natürlich auch eine Starrsinnigkeit. Und natürlich, wenn man sich an eigene Situationen im eigenen Leben vielleicht erinnert, wo man sehr, sehr in seinem Ideal festhielt, das kann natürlich auch zu Schmerzen führen oder dazu führen, dass man irgendwie richtig gegen die Wand läuft. In ihrem Fall dann zum Tod. In unserer Inszenierung stirbt sie nicht. Ist es übertrieben? Ist es Oper? Ist es überzeichnet? Aber ich finde, man kann damit total mitfühlen. Und auch mit ihm übrigens. Also wenn ich da stehe mit meinem wunderbaren Kollegen, den ich jetzt übrigens mal namentlich nennen möchte, Attilio Glaser, ein ganz, ganz, ganz toller Tenor und super lieber Mensch, toller Sänger. Wenn ich da mit ihm stehe und wenn ich den Text höre, also José ist wirklich verzweifelt. Er hat nicht nur für sie, wie wir aus der Novelle wissen, aber in der Oper eigentlich sein komplettes Leben umgekrempelt. Alles. Aber eigentlich ja nur für dieses kleine Versprechen.
Was sie ihm ja auch nie wirklich gegeben
ganz
hat.
Ganz genau.
Das ist ja das Schlimme eigentlich.
Du kannst es ja mal probieren und dann schauen wir mal. Das war das Maximum, was sie zu ihm kommuniziert hat. Und er hat sich halt an irgendeinem Zipfel, an einer Projektion, an irgendwas, was er noch nicht kannte, festgehalten.
Was ihn ja wirklich auch spannend macht und so mitfühlen lässt, ist ja, dass er ja wirklich nicht einfach nur ein böser Mann ist, der dann am Ende seine Freundin umbringt und so ein bisschen die Reinkarnation von dem, was zum Teil ja auch heute noch leider ganz, ganz viel passiert. Und ich will überhaupt gar nicht jetzt irgendwie so eine Tat in irgendeiner Form jetzt gutheißen. Zu sehen, das ist ein Mann, der macht am Ende was sehr Schreckliches, aber dass man dann trotzdem dasteht und sich denkt, ja, scheiße gelaufen, das ist irgendwie, tut, kann einem auch richtig leid tun, der arme Trottel.
Das ist total schwierig, weil ich das, wie du auch sagst, ich kann das total mitfühlen. Also natürlich nicht Gewalt an sich, aber der ist ja wirklich außer sich. Und wir haben alle wahrscheinlich schon mal in Kontexten von Liebe oder sowas schon Sachen gemacht, wo wir danach gedacht haben, was habe ich da jetzt? Also warum bin ich jetzt so ausgeflippt? Irgendwelche Sachen gemacht, die wir bei klarem Verstand wahrscheinlich nicht getan hätten. Also da kann ich mich total einfühlen in die Figur und sehe da dann Teile von mir. Also eine große Emotionalität, mit der man nicht umgehen kann. Er lässt sich zum Spielball machen, sage ich mal so. Aber trotzdem finde ich im Kontext von heute, was er ja hat, ist ein Besitzdenken. Und das sagt ja die Habanera schon aus, dass man die Liebe oder das Objekt der Begierde nicht besitzen kann. Und damit sind wir natürlich alle immer wieder konfrontiert. Also wie schrecklich ist es, wenn wir betrogen werden? Also ich glaube, viele dieser Femizide, und das sage ich jetzt einfach als meine eigene Meinung, ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich ist, aber das ist ja Macht, Besitzdenken, Eifersucht, sowas. Also eigentlich das, was José dann in der Oper auslebt.
Ja, lieber stirbt sie in meinen Armen, als dass sie jemand anderem gehört.
Genau, und es ist ja auch so, dass es ist jetzt wieder nur so quatschig übersetzt, aber dass er auch irgendwie sagt, ja, du wirst in seinen Armen liegen und ihr werdet über mich lachen oder so. Da sieht man ja, in was er sich dann auch reinsteigert. Aber wir alle kennen Ausnahmesituationen. Nichts so krasse, nicht Gewalt, aber jeder von uns, der schon mal geliebt hat oder einen Partner hatte, verlassen wurde, vielleicht Schluss gemacht hat, kennt ja so diese Ausnahmesituationen. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass Carmen kalt ist. Ich glaube, sie ist einfach klar. Und ich glaube nicht, das wollte ich auch nochmal sagen zu José, es wird ja oft so verkannt, dass der einfach so ein Trottel ist. Also für mich ist er nicht irgendein Depp. Er ist auf jeden Fall am Anfang noch relativ unbedarft oder naiv, könnte man schon sagen, aber er ist nicht dumm oder so.
Ja, das ist ja auch super spannend, diese Sachen, die haben totale Grauzonen. Diese Figuren sind ja immer das, was die Leute dann in den Inszenierungen aus ihnen machen. Deine Carmen, wie ich es jetzt gehört habe, sehr modern, oder? Sehr modern und menschlich durchgedacht.
Also so würde ich das jetzt beschreiben. Ich weiß nicht, natürlich nie, wie es rüberkommt, wenn man das sieht. Und es gibt Sachen, die haben wir dann doch relativ klassisch. Also es gibt wirklich das Kastagnettenspiel und auch mit Tanz dabei, mehr oder weniger gut hingekriegt. Aber also es gibt immer wieder die Momente, wie man sie sehen will, sage ich jetzt mal. Aber der vierte Akt zum Beispiel, der ist wirklich dann vor einer weißen Leinwand, die in verschiedenen Farben dann eingefärbt wird. Und wir stehen da beide in Hose und T-Shirt, also und Turnschuhe. Ganz so, wie man heute auch streiten würde. Ah, ich wollte noch was Allgemeineres sagen. Natürlich ist es aber auch so, also manche Sachen, die in der Musik interpretiert werden, durch die Musik, wie der Text interpretiert wird, meine ich, natürlich kann ich da noch meine eigene Rolle oder meine eigene Interpretation beziehungsweise der Regisseur, die Regisseurin ihre Ansichten darauf legen. Aber im Grunde steht wirklich sehr vieles schon in den Tönen, in den Vortragsbezeichnungen, ist was ironisch, ist was ernsthaft, ist was emotional, ist es kühl. Also da ist schon vieles angelegt. Natürlich kann ich das interpretieren, aber ich bin eine große Freundin davon, die Sachen, die wirklich drinstehen, auch ernst zu nehmen.
Das, finde ich, ist ein perfektes Stichwort. Ich will natürlich jetzt eigentlich, ich will hauptsächlich Werbung machen dafür, dass wenn diese Premiere dann stattfindet, dass sich das auch all die Leute, die können, sich das anhören können. Du hattest ja jetzt schon angedeutet, dass die Carmen bei euch nicht stirbt. Und da frage ich mich, also du musst gar nicht erzählen, wie es ausgeht, weil müssen wir ja einfach reingehen dann in die Oper. Aber ich wollte dich fragen, ob das tatsächlich im Notentext oder im Libretto drinsteht, dass sie stirbt oder nicht.
Naja, es ist ja so, dass José zumindest am Ende singt, ich habe sie umgebracht, verhaftet mich oder sowas. Also jetzt ist halt die Frage, sieht man das als ganz direkten Satz? Hier, Leute, ich habe die gerade abgeknallt, holt mich. Oder ist es eher auf einer Metaebene? Ich habe meine Vorstellung von Liebe, von Carmen, weiß was auch immer. Ich habe unsere Beziehung getötet. Wir hatten bei der Generalprobe die letzte Fassung des Schlusses geprobt. Also wir haben diesen Schluss relativ lange offen gelassen, was wir damit wollen. Jan, unser Regisseur, weil er eben auch an diese Femizide gedacht hat und dachte, kann man das heute noch so zeigen? Und da war immer wieder ein ganz konventioneller Schluss. Es war auch mal kurz an einen Splatter-Schluss mit Blutspritzern gedacht. Alles mit Corona-Abstand. Es wird sich in dieser Inszenierung niemand berühren. Es gibt 2-3 mit desinfizierten Händen Requisitenübergaben sozusagen. Das ist es. Und wie macht man dann zum Beispiel so eine Todesszene? Wie macht man eine Liebesszene? Aber das bringt einen auch auf neue Ideen.
Spannend. Also Mensch, da können wir ja wirklich empfehlen, wenn es wieder geht und wenn ihr in der Gegend seid, guckt in Weimar vorbei und guckt euch die Carmen an mit Marlene Gassner. Wenn ihr noch nicht genug habt von Marlene Gassner, dann sagt uns das und vielleicht gibt es ja nochmal einen kleinen Gastauftritt hier. Ich würde sagen, das letzte Wort gehört dir.
Mir?
Ja.
Also ich wollte nochmal nur sagen, dass alles, was ich jetzt gesagt habe, ist meine Meinung und vielleicht ist mir auch ein riesen Fauxpas passiert. Das wollte ich noch sagen. Ich wollte unbedingt meine ganz wunderbare, tolle Kollegin, meine andere Mezzodame am Haus, Sayaka Shigeshima, grüßen und bewundernd erwähnen, die auch eine wundervolle Carmen ist. Wir haben das in einer Doppelbesetzung, die wirklich 50-50 in der Probenarbeit geteilt war und teilweise zusammen Szenen ganz toll erarbeitet. Ich liebe sie und ich hoffe, wenn sie singt und ihr nicht an einem Termin könnt, wo ich singe, geht dahin. Sie ist auch eine ganz tolle, ganz andere Carmen. Das war auch toll an unserer Produktion, dass wir haben auch andere Kostüme, jeder darf seine eigene Carmen sein. Ja, ich wollte mich bei euch bedanken. Yes. Macht mir sehr viel Spaß. Und ich finde Rollenarbeit, weil es ja auch darum gehen sollte, ich denke da tatsächlich einfach viel drüber nach. Also ich lese mir den Text durch, übe das, dann gehe ich spazieren und denke darüber nach. Ich schaue, was assoziiere ich damit. Was natürlich bei Carmen, um jetzt nochmal den Schlussstrich, wie sagt man?
Full Circle Moment.
Den Bogen zu schlagen, also das ist einfach so sehr mit Situationen verknüpfbar, die wir alle schon in klein erlebt haben. Und jeder Charakter, selbst eben die Michaela, hat was, wo man sagt, ach ja, genau so habe ich mich auch schon gefühlt. Und deswegen ist es da gar nicht schwer, in sich selber was zu finden, was man dann da reingeben kann. So, das war's.
Sehr schön. Ja, ich finde, wir haben jetzt auch sehr schön rausgehört und erarbeitet, dass die Carmen eine sehr moderne Frau sein kann und ja auch gerade fast Vorbildfunktion haben kann für dieses Freisein und sich das nehmen können und wollen, was man hat. Vielleicht muss man nicht so weit gehen, wie Carmen es eben tut am Ende. Und starrköpfig sein hat auch seine Nachteile.
Nein, liebe Kinder, macht das so nicht mehr.
Ja, genau. Aber im Sinne von Frauenrollen in der Oper ist das doch eine, die sehr, sehr aktuell und sehr spannend ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ein tolles Vorbild, weil sie eben, also sie ist super konsequent, aber sie ist nicht nur brutal oder so, sondern sie sagt es auf so viele Arten, was sie eigentlich möchte.
Ja, und ich finde es super, dass sie eben bei euch dieser eigentlich revolutionäre Haltung auch für diese Zeit nicht mit ihrem Leben bezahlt. Und wie gesagt, hier nochmal an dieser Stelle, geht wieder in die Oper, guckt euch diese tolle Oper an. Und wenn das bis dahin noch nicht geht, dann hört einfach unseren Podcast, Die Enkelin der Oper. Und
genau. Ja, wir sehen uns bald wieder.
Mal. Tschüss. Ciao, ihr Lieben. Danke.
Tschüss.